Herzlich willkommen zum Freund-die-Spitz-Literatur-Podcast, Folge 184. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir mal wieder die schwer verschnupften, die wunderbar vorbereiteten Max Bringmann und Alexander Röske. Grüß euch.
Wir grüßen.
Hallihallo.
Wie geht's euch?
Verschnupft ist immer.
Bei mir geht's. Also ich bin einfach ein glücklicher kleiner Hobbit, dass die Ferien begonnen haben und ich merke direkt, dass ich ein völlig anderer Mensch bin, wenn ich 3 Tage lang mal ausgeschlafen habe. Direkt lebensfähig.
Da können wir jetzt nichts drauf antworten, weil das ist bloß falsch, was wir sagen. Wenn wir dir zustimmen. Ja. Nee, alles gut. Corona genesen.
Und das ist immer gut. Du hast schon gesagt, es war weniger schlimm als beim ersten Mal, ne?
Die ersten beiden Male, genau.
Die ersten beiden Male, das ist schon deine dritte Runde.
Das ist jetzt meine dritte Runde, aber diesmal mit Zugabe, diesmal mit Nebenhöhlenentzündung. Also ich bin gerade voll mit Antibiotika. Gepreiset sei die Pharmalobby.
Irgendwie müssen auch die ihr Geld verdienen.
Ja, das stimmt.
Wo wir gerade beim Thema Schule waren. Ja. Wir haben der wahrscheinlich intelligentesten Schülerin von Hogwarts den Arsch gerettet.
Oh.
Denn sie kommentierte unter unserer Folge von Ulysses Corpus Delicti mit habe gestern 5 Stunden mit nutzlose YouTube-Erörterungen und Lektüre-Schlüsseln verbracht. Heute schreibe ich die Klausur und erst jetzt entdecke ich eure Folge. Ihr rettet mir den Hintern. Top-Qualität, super nachvollziehbar, super. Cool. Das wollte ich euch hier nicht vorenthalten, diese wunderbare Kritik. Und natürlich, liebe Hermine, wir hoffen, es hat was geholfen und deine Klausur ist gut verlaufen. Uns freut uns sehr, dass wir da ein bisschen helfen konnten.
Es geht in jedem Fall runter wie Öl. Das muss man einfach auch mal sagen.
Das stimmt. Sehr schön.
Uns tut mir leid, dass ich den Harry Potter-Witz gebracht habe. Ich glaube, den hast du bestimmt noch nie gehört. Aber
ja, das macht uns aus, dass wir so kreativ sind.
Ja. Und so ungezwungene Überleitungen verwenden. Apropos ungezwungene Überleitung. Heute geht es um unsere letzte Buchbesprechung dieses Jahr. Das Jahr ist rum. 11 Stück waren es, oder sind es jetzt mit diesem, werden es 11 sein, so rum. Also bisher sind es 10, jetzt kommt die 11. Wir haben noch ein kleines Schmankerl zum Ende uns hier vorgenommen. Mal gucken, wie lange wir brauchen, um das zu besprechen. Also wir haben vorhin schon mal grob geschätzt 8-9 Stunden.
Ja.
Für das
Wenn wir uns beeilen.
Wenn wir uns beeilen, genau. Und beginnen erstmal mit Autor und Werk. Heute sprechen wir über Joseph Conrads Herz der Finsternis und vielleicht hin und wieder auch über Francis Ford Coppolas Apocalypse Now, der filmischen Umsetzung gewissermaßen dieser Buchvorlage. Dazu kommen wir dann noch. So, also beginnen wir wie immer mit Autor und Werk. Joseph Conrad wurde 1857 als Sohn polnischer Adliger in Berdyczów, in der heutigen Ukraine, geboren. Nach dem frühen Tod seiner Eltern wuchs er bei seinem Onkel auf, der ihm 1874 erlaubte, Seemann zu werden. Von seinem 17. bis zum 37. Lebensjahr, also das ist schon ordentlich, also 20 Jahre, fand er erst bei der französischen und dann bei der britischen Handelsmarine Arbeit, Abenteuer und Schutz. Denn als früh verwaister Sohn eines politischen Gefangenen drohte ihm lange Zeit die Zwangsverpflichtung ins russische Militär. Die Erfahrung aus seiner Seefahrzeit und insbesondere einer Reise aus dem Kongo prägten viele seiner Werke, darunter Herz der Finsternis. Letztere Reise trat er als Angestellter einer belgischen Kompanie an, in deren Diensten er das Kommando eines Flussdampfers, das Hauptverkehrsmittel zur kolonialen Ausbeutung des Landes, übernehmen wollte. Der sogenannte Freistaat Kongo gehörte seit der Berliner Afrika-Konferenz von 1885 de facto dem belgischen König Leopold II., gewissermaßen als Privatbesitz. Auch nicht. Dieser verlieh Konzessionen an private Handelsgesellschaften, welche die wirtschaftliche Erschließung des riesigen unzugänglichen Territoriums vorantreiben sollten. Unterm Strich dienten sie hauptsächlich zur Ausbeutung des Landes und das Vorgehen wurde vom Profit diktiert. Gut 6 Monate später bricht Conrad diese Reise ab und beendet sein Engagement bei der belgischen Handelskompanie und kehrt schwer krank nach England zurück. Ab 1893 widmete er sich ausschließlich dem Schreiben und wurde als Autor bedeutender englischer Literatur bekannt, obwohl er die Sprache erst mit 21 Jahren gelernt hatte. Seinen literarischen Durchbruch erzielte er 1914 mit Spiel des Zufalls und erlebte bis zu seinem Tod 1924 in England. Conrad hinterließ ein umfangreiches literarisches Werk, das sich heute unter anderem im Rosenbach Museum in Philadelphia befindet. Joseph Conrads bekannteste Werke, darunter Herz der Finsternis, Lord Jim und Nostromo, behandeln den europäischen Imperialismus und dessen globale Folgen, was ihn zu einer literarischen Ausnahmeerscheinung seiner Zeit macht. Während Zeitgenossen wie Rudyard Kipling den Imperialismus glorifizieren, prangerte Conrad Ausbeutung, Sklaverei und soziale Ungerechtigkeit an, die er auf seinen Reisen erlebte. Gleichzeitig wird Conrad insbesondere von postkolonialen Kritikern auch Rassismus vorgeworfen, da er zum Beispiel in Herz der Finsternis Afrika und seine Bewohner entmenschlicht darstellt. Sein Werk beeinflusste nicht nur Literatur und Filme wie Apocalypse Now, sondern auch Computerspiele wie Spec Ops The Line, die zentrale Motive seiner Erzählung aufgreifen. Conrads Gedankenwelt und Figuren bleiben in Literatur, Popkultur und postmodernen Diskursen ein prägendes Thema. Der Roman, um den es heute gehen wird, Herz der Finsternis, erschien erstmals 1899, also vor der Jahrhundertwende, im Blackwoods Magazine in 3 Teilausgaben und erstmals in Buchform 1902. Ich hatte zu Beginn gesagt, Joseph Conrad, er heißt eigentlich Joseph Theodor Konrad Korzeniowski. Das entging mir am Anfang. Das habe ich nämlich, meinen ersten Absatz habe ich nämlich einfach nicht vorgelesen. Warum auch immer.
Genau, und Joseph Conrad, wie wir ihn kennen, ist bloß die amerikanisierte oder anglisierte Form seines Namens.
Ich habe zwar gesagt, er ist als polnischer Adliger geboren oder Sohn eines polnischen Adligen und in Berdichiw, ja wahrscheinlich, ich habe da mehrere Schreibweisen gefunden, heutige Ukraine, damals russisches Kaiserreich, was auch erklärt, warum er der Zwangsverpflichtung ins russische Militär anheimgefallen wäre, wäre er nicht geflohen.
Das muss auch relativ östlich in der Ukraine liegen, denn der westliche Teil davon war ja Teil des Habsburgerreiches.
Genau, ich kann mal nebenbei, das habe ich natürlich nicht gemacht, mir das auf Maps anzuschauen.
In jedem Fall.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich hätte jetzt auch gesagt, es ist 185 Kilometer westlich von Kiew.
Das hilft mir immer null, weil ich immer mich völlig verschätze, wie breit die Ukraine ist.
Das ist
übrigens, da gibt's.
Das ist ein halbes Saarland, keine Ahnung.
Halbes Saarland.
Ich weiß es.
Naja, heute soll es um Herz der Finsternis von Joseph Conrad gehen. Und in Herz der Finsternis begleiten wir Charles Marlowe oder Captain Marlowe dabei, wie er anderen Leuten erzählt von seiner Expedition in den Kongo. Der Begriff Kongo kommt in dem gesamten Buch nicht vor, aber anhand mehrerer anderer kleiner Indizien lässt sich davon ausgehen, dass es genau um diesen Landstrich geht. Conrad reist im Wunsch, Kapitän auf einem solchen Dampf oder auf einem solchen Schiff zu werden, erst nach Belgien zu der Gesellschaft, Kolonialgesellschaft, um dort angestellt zu werden, und das gelingt ihm relativ leicht. Danach geht es für ihn nach Afrika in den Kongo und dort reist er hin und erfährt, dass es einen Mann gibt namens Kurtz, der in den Erzählungen der Menschen, die dort arbeiten, idealistisch, eloquent und angeblich tadellos sei. Und sein Ziel ist es, eben diesen Kurtz ausfindig zu machen. Und dies gelingt ihm gegen Ende des Buches auch. Aber was dann passiert, ist aus meiner Sicht noch nicht aufzulösen. Wir wollen ja noch nicht spoilern. Relevanter ist vielmehr, dass Joseph Conrad uns einen Eindruck davon gibt, wie die Kolonialgeschichte Belgiens im Kongo aussieht. Nämlich, dass von 1890 bis 1910 in diesem Kongo-Becken 10 Millionen Menschen ermordet worden sind. Denn der Kongo ist wahrscheinlich das eines der größten Menschheitsverbrechen, die je begangen worden sind. Es gehörte Leopold II., wie Philipp schon gesagt hatte. Und wir begleiten Captain Marlowe auf dieser Fahrt, wie dieser sich die Frage stellt, warum sind die Menschen hier, wie sie sind? Und wie kommt, also was macht das mit mir? Es gibt eine wunderschöne Formulierung, wie ich finde. Das Werk gedeiht am Kontrast zwischen dem Reflektierten der Darstellung und dem Rüden des Dargestellten. Und ich finde, das trifft die Sache ziemlich gut auf den Punkt. Viel mehr möchte ich gar nicht zum Stück sagen. Alles andere geht dann in die Interpretation rein. Viel mehr interessiert mich, wie habt ihr das Buch eingeschätzt? Ich würde den Abschluss geben.
Ja, dann mache ich gleich den Anfang. Also, Herz der Finsternis ist ein kurzer, das sind 140 Seiten, glaube ich.
Mhm.
Ja, 140, 134, je nach Ausgabe. Es gibt auch einige mit ein bisschen mehr Seiten. Das sind dann die Kleinformatiker und zum Beispiel vom Diogenes Verlag. Kurz, aber unglaublich eindringlicher Roman. Und er verdeutlicht einmal mehr, dass es überhaupt keine 1000 Seiten benötigt, um eine große Geschichte mit enormer Tragweite zu erzählen. Ich finde, einige Passagen des Buches sind schwer lesbar, verwirrend vieldeutig oder einfach nur konfus. Doch sie erfüllen einen besonderen Zweck. Dazu kommen wir dann später nochmal. Das heißt, man muss das Ganze wieder eher als Buch lesen, das nicht auf den Lesegenuss abzielt. Auch dazu kommen wir dann später noch. Und dieser Umstand macht Herz der Finsternis zwar nicht zu einem leichtgängigen Leseschmöker, aber zu einem sprachlich und inhaltlich spannenden Text. Das als kurze Kurzeinschätzung von meiner Seite. Alex.
Mhm. Vielleicht bloß eine Erwiderung noch zu Max. Du hast gesagt, der Kongo gehörte Leopold. Ich würde es vielleicht eher ausdrücken, der Kongo wurde von Leopold in
Besitz genommen.
In Anspruch genommen, in Besitz genommen, ne, gehört.
Er war quasi sein Privatbesitz
ja, gerade
zu dem Zeitpunkt.
In Anbetracht der Verbrechen. Aber ja, ich wollte es an der Stelle bloß klarstellen. Und dann noch eine kleine Ergänzung. Joseph Conrad hat den Kongo ja selber besucht und war ja dort entsetzt von dem, was er da vorgefunden hat. Und er hatte sich ja unfassbare Sorgen darum gemacht, dass wenn er viel mehr Zeit im Kongo verbringen würde, er ebenso unmenschlich würde, wie die Leute, die er dort vor Ort getroffen hat. War ja dann auch recht froh, als er den Kongo wieder verlassen hat und hat ja, und dieses Buch, was er geschrieben hat, das hat er ja eben aus diesem Wunsch heraus geschrieben, genau diese Wandlungen der Menschen zu beschreiben, vor denen er selber Angst hatte. Und da gebe ich Philipp recht, das ist ihm sehr, sehr eindrücklich gelungen. Ich würde daher sagen, es ist kein historisches Buch, wenngleich ein historisches Dokument zu dem, was dort unten stattgefunden hat. Und vor allem, es ist ein Zeugnis letzten Endes für die Gräuel, die dort tatsächlich stattgefunden haben. Es ist eindringlich, ich gebe Philipp recht, es ist kein Spaßbuch, es ist kein Leichtlesebuch. Aber es ist, behaupte ich jetzt mal, ein Must-Read-Book, ganz einfach. Ich glaube, das Fazit kann ich jetzt schon ziehen.
Es ist, man verliert in jedem Fall etwas, wenn man es nicht gelesen hat. Das würde ich durchaus sagen. Ich habe festgestellt, dass ich das Buch beim zweiten Mal lesen besser finde. Denn ich habe jetzt, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten, gleich noch mal also ich habe es gelesen, dann habe ich mir die ganzen Kommentare, Anmerkungsbände aus verschiedensten Quellen mir angeschaut und dann habe ich nochmal losgelesen und dann kann man es deutlich mehr wertschätzen, denn Philipp hat schon gesagt, teilweise ist es wahnsinnig konfus, wir springen von A nach B und das fühlte sich dann komisch an und durch das durch das erste Schauen des Films Apocalypse Now und danach erst Lesen des Buches hatte ich das gleiche Gefühl schon beim Film von Kurtz, muss ich sagen, der hat mich, also auf den hatte ich einfach, den fand ich eine total spannende Figur und ich habe den gar nicht so negativ gelesen, wie er gemeint ist. Und das macht es natürlich dann schwieriger, diese Schrecken wahrzunehmen, die ja auch drin stecken. Und ich weiß es nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich mich nicht mit der indigenen Bevölkerung gut identifizieren konnte, weil die in diesem Buch eine reine Statistenrolle spielt. Das hatte Philipp vorhin schon angedeutet. Das macht es schwieriger. Indes, nach dem zweiten Mal lesen, muss ich sagen, es ist einfach ein herausragendes Buch der Weltliteratur und ich kann das jedem nur ans Herz legen.
Gut, dann hätten wir das, wäre die Folge für heute beendet. Wir sind super im Zeitplan. 20 Minuten. Sollte jeder lesen. Nee, Quatsch. Wir kommen jetzt nach den Kurzeinschätzungen zu unserer Interpretation und der Buchbesprechung. Das bedeutet, wir werden natürlich jetzt frisch fröhlich auf alle Inhalte des Buches eingehen. Das heißt, es herrscht eine Spoiler-Gefahr. Wer das sozusagen unbefangen lesen möchte, der müsste jetzt Pause drücken, das Buch schnell lesen und dann an die Stelle zurückspringen. Allen anderen viel Vergnügen jetzt bei der Buchbesprechung. Zum Einstieg möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie dieses Buch konstruiert ist. Wir haben ja hier eine Rahmenhandlung, die hattet ihr schon angesprochen. Ne? Marlow sitzt als Seemann auf der Themse und berichtet an einem wirklich stinklangweiligen Spätnachmittag, weil man wartet auf die Flut, seinen Kameraden, Seemannskameraden von seiner Reise in den Kongo. Diese Rahmenhandlung wird aber von einem namenlosen Erzähler erzählt, berichtet. Das heißt, wir bekommen etwas über Marlow erzählt, der uns etwas erzählt. Also es ist quasi ein Bericht über einen Bericht. Das nur so als Rahmenhandlung. Das wird auch von Conrad so benutzt worden sein, dass beziehungsweise das gibt diesem ganzen Buch einen noch berichthafteren Charakter. Also es rückt ihm etwas weg von einem Roman, mehr hin zu einem Bericht, bei dem man sich auch fragt, was davon ist Tatsache, was ist Fiktion, was hat er eingebaut, was, also ne, wo ist die literarische Freiheit oder die künstlerische Freiheit und welche Teile sind echt?
Ja, nette, der Punkt ist doch, wenn Captain Marlow das alter Ego von Joseph Conrad ist, wäre es komisch, wenn die Geschichte quasi aus dessen Sicht geschrieben worden wäre, da so das eine quasi Autobiografie gewesen wäre. Aber indem er diesen Kniff macht und einen uns unbekannten Erzähler die Geschichte erzählen lässt, der Marlows Geschichte wiederum erzählt, baut er eine sehr große Distanz auf, die Stille Postprinzip einen Raum lässt für Ungereimtheiten des Buches. Zumindest das sollte man im Hinterkopf behalten. Und das fand ich clever gelöst.
Ja, und es gibt ihm natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit zu dementieren und zu sagen, nein, das ist hier Fiktion, das ist literarisches Schaffen, das entspricht nicht meiner Wahrnehmung. Denn er hat ja, das habt ihr auch schon gesagt, ganz konsequent auf die Verwendung von geografischen Bezügen verzichtet. Also nicht nur die Begriffe Kongo fehlen, sondern auch Afrika, London, Brüssel. Also alles, was uns klar verorten lässt, wo dieser Roman spielt, an welchen Städten oder an welchen Stationen. Es werden auch keine Flussnamen genannt, es werden keine Stationen genannt. Wir sind letztendlich dahingehend sehr unwissend unterwegs. Es sind lediglich die intertextuellen Bezüge, die uns darauf schließen lassen, wo wir uns hier befinden. Und natürlich aus der Autobiografie Conrads, die auch nahelegt, wo sich das Ganze abspielt. Übrigens einer der Gründe, warum sich dieses Buch so wunderbar auch auf den Vietnamkrieg transferieren lässt.
Definitiv. Über was ich gerne noch sprechen möchte, weil es definitiv zum Vorkommt, sind die mythologischen und literarischen Bezüge, die das Buch aufmacht. Und ganz groß kann man natürlich dort Dantes Inferno beziehungsweise die göttliche Komödie aufmachen. Denn das wird direkt erwähnt. Und wenn man sich die Geschichte von der göttlichen Komödie vor Augen hält, dann ist es ja ein Absteigen in die Hölle. Und genauso fühlt sich die Geschichte für Captain Marlow an, wenn er quasi von der Mündung des Kongo diesen Fluss hinauffährt und dadurch immer tiefer in die Hölle und in die Finsternis hinabsteigt.
Zumal die Hölle hier in dem Fall ja personifiziert wird. Also diese Finsternis wird im gesamten Buch vermenschlicht, gewissermaßen. Wobei personifiziert trifft es besser, denn menschlich ist daran sehr wenig. Und zwar sowohl dieser Dschungel wird immer wieder zum Subjekt gemacht, also vom Objekt zum Subjekt erhoben, zum handelnden Subjekt erhoben, als auch die Finsternis an sich. Das, damit spricht der nicht nur die Finsternis an, die er sieht, quasi das, die Abwesenheit von Licht, sondern auch die metaphorische Finsternis in den Herzen der Menschen gewissermaßen, mit denen er dort umgeht. Dazu trägt übrigens auch noch bei, dass die Personen im Buch keinen Namen tragen. Das heißt, alle Figuren außer Marlowe und Kurtz haben keine eigenen Namen, sondern sie werden nur mit ihrem Rang oder mit ihrem Titel bezeichnet. Also alleine mit ihren Funktionsbeschreibungen. Das heißt, es gibt den Manager, es gibt den Prokuristen, es gibt den Agenten etc. Sie haben alle keinen Namen. Das heißt, dort sagen bereits die Funktionsbeschreibungen alles aus, was wir über diese Figuren wissen müssen. Was sie zu, sagen wir mal, Idealvorlagen, wobei Ideal in dem Fall nicht als positiv zu werten ist, sondern Idealvorlagen für diese Kolonialbeamten macht. Also diese starren, bürokratischen Verwaltungsbeamten. Und die konterkarieren ja diese wirklichkeitsfremde Finsternis. Also das merkt man ja ganz häufig im Buch. Wir haben diese Beschreibung von Bürokratie, Kolonialbürokratie, der gegenüber diese absolute Brutalität, diese Finsternis des Dschungels, diese Finsternis des Handelns der Menschen steht. Und das ist macht wahnsinnig spannende Pole auf.
Ja, generell die Finsternis-Metapher ist natürlich ganz groß in dem Text. Alex.
Ich würde mir gerne anhören, was du sagst. Das war bloß ein Ich als nächstes Zeichen. Weil auf genau diese Symbolik wollte ich nämlich auch zurückkommen. Bevor ich dir das jetzt aber wegnehme, sprich du mal bitte.
Ich wollte noch auf eine andere mythologische Figur kommen. Nämlich die Mäuren. Ich weiß nicht, ob sie euch aufgefallen sind, aber die
Strickerinnen,
genau, die sich in Brüssel befinden, wo Marlow zuerst hinreist, um überhaupt den Auftrag zu erhalten, Kapitän auf einem dieser Schiffe zu sein. Und was stricken die? Sie stricken, es sind zwei, und sie stricken schwarze Wolle. Und witzig ist natürlich auch, was bewachen sie? Das Tor zur Finsternis.
Und was sie entscheiden, sagen sie?
Ja, da komme ich jetzt gleich noch drauf. Aber erstmal, okay. Sie bewachen das Tor der Finsternis, wo er ja dann hinreisen muss. Sie bedauern ihn quasi um das, dass er überhaupt dorthin reisen muss. Und er antwortet ihr: Ave, alte Strickerin mit der schwarzen Wolle, morituri te salutant, die Todgeweihten, oder in dem Fall, da steht zwar, die Todgeweihten grüßen dich, aber eigentlich meint er, der Todgeweihte grüßt dich, was die Gladiatoren zum jeweiligen Cäsaren sagten, der auf der Anhöhe im Kolosseum oder ähnlichem saßen, um begrüßt zu werden. Und so fühlt es sich natürlich auch an. Also wir haben hier sehr viele mythologische und antike Bezüge, wenn ich das sagen kann. Und die Mäuren sind eben die Schicksalsweberinnen, die den Schicksalsfaden auch durchtrennen können, wenn sie denn wollen.
Genau, die eine webt, die andere, die zweite liest, die dritte durchtrennt, glaube ich. Also in der antiken Vorlage sind es ja drei. Alex, du hast dazu jetzt noch.
Natürlich nicht zu den Mäuren, sondern nochmal zu der Symbolik des Ortes der Finsternis. Das Buch beginnt ja, sagt's ja relativ deutlich auch gleich zu Beginn. Orte der Finsternis sind zu Beginn des Buches jene Orte, die unterentwickelt sind oder die nicht entwickelt sind. Ja, so wie es London eben war, bevor die Römer kamen und so weiter. Und ich fand das sehr, sehr stark. Marlowe hat als Kind sehr gerne Karten studiert und hat sich ausgemalt, was auch dem, das ist jetzt wichtig, diese weißen Flecke, die es damals noch überall gegeben hat, und wollte die später entdecken und quasi füllen. Und als er dann endlich los kann, gibt es diese weißen Orte ja größtenteils schon gar nicht mehr, sondern, und das fand ich saustark, die weißen Flecken der Karte sind zu Orten der Finsternis geworden. Es ist der Westen, es ist die vermeintliche technologische Überlegenheit des Westens, oder nicht des Westens, damals hat man natürlich
noch nicht. Aber der zivilisatorische
unsere
Fortschritt.
der zivilisatorische Fortschritt, der aus den weißen Flecken dunkle Orte gemacht hat. Das ist eigentlich das Urmotiv des europäischen Kolonialismus, dieser rassistische, überhebliche Gedanke, den wir der ganzen Welt quasi aufgedrückt haben.
Und er schreibt es, ja. Ich wollte das kurz unterlegen mit einer Textstelle, nämlich auf Seite 11 schreibt er das: Die Eroberung der Erde, die meist nichts anderes bedeutet, als sie denen wegzunehmen, deren Haut eine andere Farbe hat oder deren Nase flacher ist als unsere eigene, ist keine schöne Sache, wenn man genau hinsieht. Also die einzige Wiedergutmachung ist die Idee, eine Idee, die dahinter steckt, kein sentimentaler Vorwand, sondern eine Idee und der selbstlose Glaube an diese Idee, etwas, das man aufstellen kann, vor dem man sich verbeugen, dem man Opfer bringen kann.
Ich überlege jetzt gerade, der europäische Kolonialismus hat sich ja eben damit gerechtfertigt, dass wir die Zivilisation, den Fortschritt in alle unterentwickelten Weltregionen bringen. Das ist ja letzten Endes auch irgendwie so eine Art, und jetzt überlege ich gerade, wie das Wort heißt, der Gedanke des Christentums, sich auszubreiten. Das, was wir
generell Missionierung als nennen. Oder Christianisierung.
Genau. Also dieses wobei es nicht nur das Christentum, also sondern eigentlich jeglicher monotheistischer Religion. Und in dem Fall ist ja die vermeintliche Zivilisation auch Zivilisation eine Art, ist sie christlich und ist sie ja zu dem Zeitpunkt auch jedenfalls dem Vorwand nach noch christlich getrieben. Aber auch die Zivilisation als Glaubensrichtung. Man glaubt daran, die einzig überlegene Zivilisation zu sein und diesen Umstand in die Welt tragen zu müssen. Wobei auch das macht er ja deutlich hier im Buch, es letztendlich auch dabei nur um einen Vorwand geht, denn der eigentlich treibende Keil ist der Profit. Die Menschen werden ja dort in Anführungsstrichen nicht zivilisiert. Ja, das heißt, es leben zwar die Kolonialbeamten vermeintlich zivilisiert oder nach westlichem Standard oder nach europäischem Standard, aber die Menschen, denen sie dort begegnen, die sie dort konfrontieren mit ihrer Zivilisation, die werden ja nicht integriert, sondern die werden unterjocht. Die werden auch nicht mal assimiliert. Sie werden ja kein Teil dieser Gemeinschaft. Und das sieht man auch anhand der Wissenschaft, die auch ein Teil dieser Zivilisierung oder dieses Zivilisierungsprozesses ist, nämlich der Anthropometrie. Und das ist auf Seite 18, nämlich dieser Doktor, der so einen Greifzirkel, mit dem man Köpfe vermessen kann oder beziehungsweise menschliche Anatomie vermessen kann, anwendet gewissermaßen mit der Aussage dahinter, er vermisst die Menschen gerne vorher, bevor sie in den Kongo oder in den Dschungel fahren und danach, um zu gucken, wie sie sich verändert haben durch diese wilde Umgebung. Und die Anthropometrie war gerade im während des Kolonialismus ein ganz großes, auch später während des Nationalsozialismus, ein ganz großes Ding, wo man meinte, anhand menschlicher Anatomie auf deren Charakter schließen zu können, beziehungsweise auf deren Eigenarten schließen zu können, etc. Deswegen wurden ganz viele anatomische Merkmale erfasst. Nasenlänge, die Entfernung von Nase zu Schädel, also wie weit die Nase aus dem Schädel tritt, Augenhöhlen, wie tief die Augen lagen, wie breit der Schädel, wie hoch, wie dick Schädelwände sind und so weiter. Max?
Dazu zwei Anmerkungen. Wer den Film Django Unchained gesehen hat, dort versucht Leonardo DiCaprios Rolle, also Calvin Candy heißt er, glaube ich, im Film, anhand der Schädel Phrenologie heißt es, glaube ich, dort, zu errechnen, wie die Charaktere der Menschen sind. Und das Zweite ist eine Anekdote, die ich im Unterricht immer verwende, die Marcel Reich-Ranitzky in seiner Autobiografie schildert, nämlich, dass ein Schüler seiner Klasse quasi vermessen wird und man kommt auf die glanzvolle Idee, hey, das muss ein echter Arier sein. Aber das waren halt die einzigen Juden in der Klasse, die dort vermessen worden waren, was einfach zeigt, wie sinnlos und völlig hanebüchen diese Wissenschaft ist. Aber um auf das Missionarische oder das, ja, auch diese Referenzen nochmal anzuspielen, weil kurz nachdem die Geschichte oder dieser Abschnitt mit dem Arzt stattfindet, geht Marlow noch zu seiner Tante. Und die sagt zu ihm, dass man ihn den wahren Arbeitern zurechne, denen in Großbuchstaben, ihr wisst schon, eine Art Sendbote des Lichts, eine Art Apostel von niederem Rang. Und diese Tante spricht dann davon, dass man jene einfältigen Millionen von ihren greulichen Sitten abbringen müsse und er nicht vergessen solle, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Auch das, also der Arbeiter ist seines Lohnes wert, ist ein Zitat aus der Bibel, was Jesu zu seinen Apostel oder zu seinen Jüngern sagt. Das heißt, dieses Apostelhafte wird hier nochmal verdeutlicht, dass eben die Kolonisatoren die Zivilisation in diese Region bringen sollen und damit gesehen werden wie alte Missionare.
Die er übrigens auch an einer Stelle dann noch genauer beschreibt. Und dort macht sich einmal merkt dieser Kontrast bemerkbar zwischen Finsternis und Licht gewissermaßen. Und zwar auf Seite 29. In der Nähe der Gebäude angelangt, traf ich einen weißen Mann in so unerwartet eleganter Aufmachung, dass ich ihn im ersten Moment für eine Erscheinung hielt. Ich sah einen hohen, gestärkten Kragen, weiße Manschetten, eine Jacke aus heller Alpaka-Wolle, schneeweiße Hosen, eine saubere Krawatte und glänzende Stiefel. Kein Hut, das Haar gescheitelt, gebürstet, geölt, unter einem grün gesäumten Sonnenschirm, der von einer großen weißen Hand gehalten wurde. Er war wirklich erstaunlich, hinter seinem Ohr klemmte ein Federhalter. Und das ist, wenn ihr euch mal Aufnahmen, also Kolonialaufnahmen anschaut, Fotografien, die sind wirklich so dort rumgerannt. Die hatten in Anführungsstrichen schicke Tropenanzüge an, fein, säuberlich, glänzende Stiefel, alles geputzt. Die haben sie ja auch über den letzten Matsch tragen lassen im Zweifelsfall. Also die sind wirklich dort hingereist in einem Outfit, das ja eigentlich dieser ganzen Situation noch einmal mehr spottete.
Mir fallen gerade zwei Dinge auf. Ich habe eine völlig andere Übersetzung als du.
Ah, interessant.
Und B, dieser Direktor, wo wir bei mythologischen Bezügen sind, erinnert an Apollon.
Ja.
Denn er trägt seine Lieblingswaffe hinter dem Ohr. In dem Fall kein Pfeil natürlich, sondern den Federhalter. Er kann heilen. Irgend so ein todkranker Agent wird zu dem gebracht. Und Weissagen, er sagt Marlow, dass er den Kurtz treffen wird. Und er gilt als jemand, der für die Gerechtigkeit einsteht. Und auch das passt, denn obwohl dort in diesen Lagern quasi nichts funktioniert, in diesen Stationen, hält er alle Bücher völlig korrekt. Also dort herrscht der Müßiggang, gerade die Weißen machen nichts außer rumliegen und warten, dass irgendwas geschieht. Aber bei dem ist alles exakt. Also ich finde auch diese Verbindung ganz, 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 ganz fesch.
Wobei, was heißt denn funktioniert? Ne? Also was machen denn die Weißen dort? Das wird ja auf zwei Arten klar. Sie sind nur dort, um was aus dem Dschungel rauszuholen? Kautschuk,
Elfenbein.
Genau, ja. Das sind so die zwei wichtigsten Güter, die in dem Fall die belgische Kolonialverwaltung dort aus dem Kongo rausziehen möchte. Und womit hat man das gemacht? Also während des Kolonialismus gab es zwei Möglichkeiten, an die gewünschten Ressourcen ranzukommen. Das hatten wir dann auch schon mal, als wir mal über die Südsee gesprochen haben. Die eine Möglichkeit ist natürlich Gewalt. Ja, man kann natürlich mit Gewalt hingehen und sich das holen, was man haben möchte.
Die sich ja auch im Buch wiederfindet.
Die sich auch im Buch deutlich wiederfindet. Das ist ja nicht so, dass das dort nicht zum Zuge kommt. Problem an Gewalt war häufig, dass die Kolonialbeamten oder die Kolonialisten gewissermaßen rein personell deutlich unterlegen waren. Ja. Sie waren von der Anzahl der Menschen in der Regel unterlegen. Was sie überlegen gemacht hat, waren ihre Waffen und die Brutalität, mit der sie vorgegangen sind. Die zweite Variante außer Gewalt war immer schon der Tauschhandel. Der Tauschhandel fand aber natürlich nie auf Augenhöhe statt und das wird auch deutlich auf Seite 30. Alles andere in der Station war in Unordnung. Köpfe, Dinge, Gebäude, Karawanen. Eine endlose Folge staubiger, blattfüßiger, jetzt kommt das N-Wort bei mir, ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt ist.
Ja, bei mir auch.
Gibt es sehr viel, genau, die Worte kommen sehr viel. Kamen und gingen, Ströme von Fertigwaren, minderwertigem Kattun, Glasperlen und Messingdraht wurden in die Tiefen der Finsternis hineingeschickt und zurück kam ein kostbares Rinnsal von Elfenbein. Also auch hier hat man das gemacht, was man immer gemacht hat. Man hat minderwertigen Ramsch als Tauschware verwendet.
Das erinnert mich an unser Interview mit Frau Münkler. Denn das Ähnliche versucht ja Marco Polo in Asien, nur um dann festzustellen, also die lachen mich aus.
Nee, es waren nicht Marco Polo, es waren die Portugiesen, die ja an
die der Afrikaküste, genau, ja, stimmt, genau, die dann quasi durch,
anlandeten.
Richtig, die dann feststellen, okay, die lachen uns aus für diese Tauschwaren, weil natürlich, je nachdem, wie weit der Handel schon ja gedeihen konnte, ist man sich schon bewusst, dass diese Glasperlen völlig nutzlos sind und gar nichts können. Und gerade in Indien, ja, war der Wohlstand schon größer und die wussten, dass das nichts ist und dass, ja, dass es einfach lächerlich ist, dieser Tauschhandel.
Spannend, zu der Zeit hier hat der Tauschhandel wieder sehr gut funktioniert. Also da hat
das
man
ist
wirklich
richtig.
Die indigene Bevölkerung mit absolutem Ramsch abgespeist, um dazu im Gegenzug von denen das zu bekommen, was man haben wollte. Interessant hier, und da habe ich jetzt auch so schnell nichts gefunden, in der Südsee hat man, haben die Kolonialisten dann häufig auch versucht, die Menschen abhängig zu machen, dort von Tabak zum Beispiel, um dann sozusagen das zu bekommen, was sie haben wollten im Tausch. In Indien später waren es die Briten, die das Ganze mit Alkohol auch probiert haben. Und in den USA genauso, genau, mit den indigenen Stämmen. Genau.
Der indigenen, genau, Bevölkerung.
Ja, und dann gab es natürlich noch die Opiumkriege später, früher, die ja, glaube ich, das gleiche Problem hatten. Dort ging es um Opium in China. Also die Mechanismen sind immer wieder die gleichen. Sie variieren nur je nachdem, wo sie sind. Und das muss man dieser europäischen Kolonialmaschinerie lassen. Sie war sehr ausgeklügelt darin, herauszufinden, womit sie den maximalen Output generieren konnten. Also welche Mischung aus Gewalt, Tauschhandel, Abhängigkeit sie einsetzen mussten, um das Maximale an Profit rauszuschlagen.
Ich würde noch mal ganz kurz 3, 4, 5 Minuten zurückspringen wollen. Ich habe jetzt die ganze Zeit, wo ihr erzählt habt, musste ich hier nebenher mal ein bisschen googeln. Ihr hattet vorhin so wunderbare Worte fallen lassen wie Apostelgleich und Erscheinung und Lichtbringer und etc. und das alles mit einem technischen Fortschritt in Verbindung gebracht, was ja vollkommen korrekt ist. Dieser Gedanke als Europäer, die Zivilisation irgendwo hinzubringen und damit nicht nur einen missionarischen, sondern fast schon gottgleichen oder göttlichen Auftrag zu erfüllen, auch das ist etwas typisch Europäisches der 1880er, 1890er, 1900er Jahre. Und ich musste jetzt mal ein bisschen suchen, wenn ihr später einfach mal nach Stromwerbung um 1900 sucht, dann werdet ihr dort Plakate finden, in dem göttliche Figuren, meistens Frauen, wenig bekleidet, aber halt immer wie in der griechischen Mythologie dargestellt, Blitze halten, wie sie die Sonne halten, wie sie überhaupt Lichtquellen halten. Das ist der eine Punkt. Und das entspringt ja aus der Entwicklung, wir reden jetzt hier so knapp 40, 50 Jahre nach dem Beginn der Industrialisierung. Bis zu dem Zeitpunkt war Europa kulturell und technisch keinem anderen Kontinent voraus. Aber innerhalb von diesen wenigen Jahrzehnten, in denen wir angefangen haben, die Dampfmaschine zu benutzen, mit der ja letzten Endes auf dem Fluss dann auch nachher fährt, indem wir beginnen, Stahl zu schmelzen bzw. Stahl überhaupt erst herzustellen, haben wir einen derartigen Vorsprung im technischen Bereich bekommen und infolgedessen auch im wissenschaftlichen Bereich. Und da könnte ich jetzt auch wieder zur Anthroposophie kommen, weil die ist letzten Endes bloß ein Ausläufer, ein Irrläufer der Wissenschaften, die ja zu dem Zeitpunkt überhaupt erstmal richtig an Fahrt gewonnen haben. Kurzum, ich glaube, die Leute waren tatsächlich überzeugt, dass wir Missionare, dass wir zivilisatorische Missionare waren. Wenn man mal guckt in den Schriften, nicht nur in England, auch in deutschen Schriften und so weiter, dieser technische Vorsprung macht uns nicht nur allen überlegen, sondern er legitimiert auch alles, was wir tun. Und das wollte ich bloß sagen, das sollten wir vielleicht auch als Grundlage nehmen, um dieses Buch zu verstehen. Diese Grausamkeiten, das sind Grausamkeiten, wie wir sie im Nachhinein betrachten, aber für ganz, ganz viele damaliger Zeit ist das vollkommen legitim gewesen.
Max? Bin ich mir unschlüssig, denn wo fange ich jetzt meine Ausführungen an? A, das ist eine Frage der Perspektive, das hast du schon gesagt. Und Conrad bringt selbst im Buch das Römerbeispiel, ne, wie die Römer England besiedelten. Und der Umgang der Römer mit einer Bevölkerung war aber ein völlig anderer. Die waren zufrieden, wenn Steuern pünktlich gezahlt waren und dort Ruhe herrschte. Und dafür gaben sie ihre Zivilisation preis. Na? Und ich glaube, in Europa, so wie du es gesagt hast, liegst du richtig. Die Menschen dachten, hey, wir bringen dort was Positives hin. Einer derjenigen, welche die Gräuel dann aufgeschrieben haben, Roger Casement, der auch davon überzeugt war, war ein irischer Freiheitskämpfer später, der reist dorthin und sieht zum ersten Mal, was dort wirklich passiert. Und als er zurückreist und das alles veröffentlicht, fängt man an, auch auf Leopold II. Einzuwirken, dass das aufhören muss. Weil eben dieser hehre Gedanke, wir bringen hier wirklich Zivilisation, wie du es gesagt hast, durchaus da war in Europa, aber man die Augen vor dem verschlossen hat, was wirklich passierte. Und gerade Bismarck war sich, nur um diesen Sprung jetzt noch zu machen, war sich dessen bewusst, dass wenn man das wirklich als das verstehen würde, diese Veranstaltungen so teuer geworden wären, dass kein Staat dadurch Profit gemacht hätte. Also wenn man Profit machen wollte, war eine Ausbeutung zwingend notwendig. So grausam das ist. Und das andere mit dem Licht würde ich noch auf die Aufklärung eingehen, weil die Aufklärung auf Englisch heißt ja Enlightenment. Na, da steckt das Licht schon drin. Und das Problem war, dass man, wenn man Menschen eine Würde zugesteht, und diese Gedanken entstehen in dieser Zeit, dann stellt man fest, das, was in den Kolonien passiert, ist nicht akzeptabel. Und das macht ja schon Isabella von Kastilien, die quasi Kolumbus unterstützt bei seiner Reise, die sagt, das sind jetzt meine Untertanen und wenn die Christen sind, dann müsst ihr die auch wie Christen behandeln. Und die Erfindung des Rassismus ist zwingend notwendig, um dieses Unterjochen weiter fortführen zu können. Also gerade das, was Philipp erzählt hat mit der Vermessung, ja, also dieser Wunsch, dem auch ein wissenschaftliches Gewand zu geben, ist genau dem entsprungen. Man brauchte eine Rechtfertigung dafür, dass man das tut. Und diese Lichtbringer sind am Ende dann doch eher Bringer der Finsternis in diesem Kontinent. Aber da kommen wir dann, glaube ich, später noch drauf. Da habe ich nämlich dann eine große fünffache Interpretation gleichzeitig, die ich vorhin gefunden habe, die ich sehr hübsch fand. So, jetzt habe ich sehr lange gesprochen. Mehr Kultur.
Dazu, also Alex? Ich muss nochmal erwidern, weil die Aufklärung, die sehe ich hier überhaupt nicht drinnen vertreten. 13 Jahre nachdem das Buch erschien und was Conrad hier geschrieben hat, geht die Titanic unter. Ein Kulturschock für die Menschen in den westlichen Gefilden, weil das Schiff galt ja als unsinkbar und dieses unsinkbar, dieser Gedanke, ein Schiff, das unsinkbar zu sein hat, quasi über der Natur zu stehen, das ist ein Gedanke, der sich in den 20, 30 Jahren zuvor geformt hat. Durch die Maschinenkraft, die der Mensch angefangen hat zu nutzen, war der Mensch erstmals in der Lage, gewissermaßen die Naturkräfte selbst zu kontrollieren. Der Mensch hat sich mit der Technik über die Natur gestellt. Er konnte Dinge bewegen, die kein Wasser, kein Sturm, nichts bewegen konnte. Er konnte sprengen, er könnte Löcher graben, wie es die Natur in Millionen von Jahren vielleicht schafft. Er konnte Dinge bewegen, er konnte Energien erzeugen, die es vorher nie gegeben hat. Und das meinte ich eben vorhin, dieser zivilisatorische, der technische Fortschritt. Der Mensch stellte sich über die Natur. Der Mensch selbst war, jetzt wollte er mir gleich beide widersprechen, der Mensch selbst hat sich fast gottgleich gemacht in seiner Macht. Und das finden wir auf vielen, vielen Plakaten um die Jahrhundertwende
wieder. Da muss ich jetzt einhaken. Alex, du verstehst mich miss. In technologischer Hinsicht würde ich dir da niemals widersprechen. Da hast du hundertprozentig recht. Dort entsteht der große Fortschritt. Nur im kulturellen, im wissenschaftlichen, im philosophischen her. Darum geht's mir. Kant macht genau das auf. Menschen haben eine grundsätzliche Würde, wenn sie sich ihres Verstandes befleißigen, wie auch immer. Aber er macht gleichzeitig diese Diskrepanz auf zu dunkelhäutigen Menschen, die nicht in Europa leben. Und macht das groß. Und dieser Gedanke fährt dann nach Afrika. Das heißt, dieser Überlegenheitsgestus, der entsteht schon im 18. Jahrhundert, wenn nicht noch früher, wird dann nur noch von dem technologischen Fortschritt und der tatsächlichen technologischen Überlegenheit, die zum ersten Mal Europa wirklich weit nach vorn bringt, unterstützt und verbindet sich in diesen Grausamkeiten, die sich dann dort abspielen oder durchgeführt werden. Also du hast da, ich will dir gar nicht widersprechen, ich war nur auf einem anderen Pfad unterwegs, die sich aber zusammen treffen.
Und wir dürfen hier nicht vermischen, weil du gerade jetzt gesagt hast, der Mensch oder der Europäer macht sich die Welt dann zum Untertan. Mhm. Das ist, es ist ja keine uniforme Masse gewesen. Das ist ja kein kollektives Individuum gewesen. Also das ist ja keine Schwarmintelligenz gewesen, die sich plötzlich der Maschinen bemächtigt hat und dann angefangen hat, die Natur zu unterwerfen. Sondern wir haben ja immer noch Gesellschaften darunter, Nationen und unterschiedliche Strömungen. Und in dieser Zeit fällt ja auch dieser Widerspruch zwischen der Sehnsucht nach einer verlässlichen Ordnung, also was wir jetzt auch wieder haben, das ist ja nicht neu, also jetzt Rassismus grassiert ja wieder extrem, wir haben auch wieder das Gefühl, wir brauchen eine verlässliche Ordnung, alles ist im Wanken, die Welt verändert sich sehr schnell, wie auch damals der Fall, durch die Industrialisierung, die Städte haben sich rasant gewandelt in ihrem Bild, viele Städte dreckiger geworden, es Elend grassierte. Also auf der einen Seite die Sehnsucht nach verlässlicher Ordnung und Struktur und auf der anderen Seite diese Flucht aus dieser vertrauten Enge der Zeit. Also diese Mischung zwischen auf der einen Seite Behaglichkeit und auf der anderen Seite Unbehagen. Also in diese Zeit stoßen wir dort ja auch vor. Und das fasst dann auch Döring, Peter Döring, glaube ich, Tobias Döring, in seinem Essay zum Herz der Finsternis ganz gut zusammen mit: in die Ferne fahren und in die Vorzeit zu gelangen, der eigenen Vergangenheit also dadurch zu begegnen, dass man ihr räumlich nachreist. Dies ist in der Tat ein zentraler und oft bemühter Topos europäischer Vorstellungswelten. Er fasst das geografische Nebeneinander als historisches Nacheinander auf und behauptet, dass allen sogenannten Naturvölkern jede kulturelle Dynamik, jede Entwicklung und jede Geschichte fehle. Nur aufgrund dieser Voraussetzung aber kann ein ganzer Kontinent wie Afrika zur Projektionsfläche westlicher Fantasien werden, zum Hort des Primitiven, Ursprünglichen und Unbewussten, zum Herz der Finsternis. Also in Europa grassierten ja auch unzählige Geschichten, wie man sich dieses Afrika vorstellte. Und teilweise ja unglaublich romantisch. Also da war nichts mit kolonialen oder imperialistischen Gräueln und Massenmorden, sondern mit eben dieser Geschichte, was Max vorhin auch schon sagte, man bringt die Zivilisation nach Afrika und man erlebt große Abenteuer und in schicken Tropenanzügen reist man durch Dschungel und erforscht fremde Welten und nimmt sie in Besitz. Das bringt Joseph Conrad auch zur Thematik. Man wähnt sich auf den Spuren alter Eroberer, nämlich Cortés und Co. Auf Seite 50 schreibt er: die emsige Bande nannte sich Eldorado-Forschungsexpedition und ich glaubte, sie hatten sich zur Geheimhaltung verpflichtet und so weiter. Also man benutzt hier dieses Eldorado-Motiv als Parallele zur Inbesitznahme des amerikanischen Kontinents. Und auch da wissen wir, es war ein riesengroßes Menschheitsverbrechen, was dort passiert ist. Auch dort wurden Millionen Menschen, indigener Völker, ausgerottet, unter grässlichsten oder innerhalb grässlichster Kriege etc. Getötet und vernichtet. Ganze Kulturen sind dort hops gegangen. Und das Gleiche passiert hier in Afrika. Und das heißt, wir haben immer diese beiden Ebenen, zwischen denen man sich befindet, zwischen Abenteuer und Verderbnis. Und da kommen wir auf ein zentrales Motiv im Buch, nämlich diese Flussfahrt. Er fährt mit dem Schiff den Fluss hinauf und es gibt auch eine Stelle, in der er dann sagt, rechtes oder linkes Ufer. Er weiß nicht, auf welcher Seite sich gerade jetzt der Feind befindet. Es ist dunkel, es werden Pfeile nach ihnen geschossen. Und es ist genau dieses zentrale Element. Er navigiert zwischen genau diesen beiden Welten. So, das ist meine These.
Teile ich nicht. Das ist nicht der Hauptgrund. Ich glaube, das ist zu viel gewollt. Ehrlich.
Ich geb dem Max vollkommen recht. Warum hast du das vorhin nicht so kurz und prägnant ausgedrückt? Ich bin jetzt voll auf
Max. Weil für mich ist es, wenn Höllenfahrt, immer weiter tiefer in die Hölle rein. Damit kann ich leben. Und auch immer tiefer in die Finsternis rein. Damit kann ich auch leben. Übrigens, das ist ein Dschungel. Ist auch. Tiefer in die Dschungel. Aber dieses Entdeckertum, das ist nicht so groß. Und Behaglichkeit, das kann ich einfach nicht teilen.
Die Behaglichkeit war ja bezogen auf die europäische Zeit.
Das weiß ich. Aber die europäische Zeit ist nicht behaglich. Denn dort sind ja mehrere Kriege. Auch die Briten führen einen Krieg um die Krim gegen das russische Zarenreich.
Ja, schon. Aber wenn du dir also rein gesellschaftlich diese Zeit anschaust und dir anschaust, was für Berichte darüber verfasst wurden oder für Geschichten zur Kolonisierung Afrikas.
Die Idealisierung ist schon überromantisiert. Ja,
und ich
kann deinen Punkt schon nachvollziehen, aber das ist für mich eine dieser Deutungen, die ich, wenn ich jetzt in einem Seminar säße, dann ist das der 15. Vortrag, weil die anderen 14 Themen wechseln. Also was ich sagen möchte, ist, das geht ein bisschen über das hinaus, wo ich sagen würde, wo das zentrale Augenmerk drauf liegt. Das ist das, was ich sage. Und gerade die Ufermetapher finde ich da nicht stimmig. Ich kann deinem Changieren dazwischen, kann ich schon durchaus mitgehen. Aber das auf den Fluss und die Ufer jeweils zu sehen, nee, sorry. Gehe ich nicht mit, tut mir leid.
Gut, schade, dann formuliere ich die vielleicht nochmal um, die These, und bringe sie euch am Ende nochmal, ich werde euch jetzt so lange damit nerven, bis ihr dem zustimmt. Nein, Quatsch.
Das können wir gerne probieren.
Weiter im Text.
Genau. Ich hätte noch, jetzt muss ich kurz nochmal gucken, Folgendes habe ich noch gelesen, das fand ich ganz schön. Also, diese Novelle ist eine fünffache Reise in die Dunkelheit oder in die Finsternis. Erstens, es ist eine Reise ins Wesen einer von Grausamkeit, Heuchelei und Mutwillen beherrschten Kolonialherrschaft. Na, sind wir bei, also das kann man durchaus als Finsternis beschreiben, würde ich denken. Zweitens, Marlowe reist in die eigene Finsternis seines eigenen Selbst. Denn er ergründet ja, ob das, was dort geschieht, für ihn okay ist. Zwischendurch denkt er sogar mal kurz drüber nach, ob er nicht Kurtz dort beerben soll. Auf seiner Plantage, naja, Plantage ist wieder ein blöder Begriff, auf seiner Farm oder auf seiner Station. Dann die Frage, was tut Europa dort? Also Europa, das sich aufgemacht hatte, eigentlich Zivilisation zu bringen und das Barbarei bringt und tiefer diese Völker in die Dunkelheit treibt. Dann reißt er quasi in die Schatten der Kurtzschen Persönlichkeit vor, was heißen soll, so wie er ihm beschrieben wird als Idealist, als eine Vorzeigefigur, die übrigens nur als Vorzeigefigur gilt, weil sie dieses Elfenbein dort rausholt, und zwar in Massen, was sich keiner erklären kann, wie er das macht. Das ist der Grund, warum man sagt, der macht das schon. Und nichts anderes. Und weil er diesen Bericht schreibt über den Umgang dort, den er im Übrigen dann im Wahn enden lässt mit tötet die Bestien. Also auch das fand ich ganz, ganz spannend.
Und Kurtz macht das ja, also aber selbst denen wird es dann irgendwann zu viel. Das ist ja der Grund, warum man Marlowe, also einer der Gründe, warum Marlowe da hochreist. Auch den Kolonialbeamten wird es ja zu viel, was Kurtz da, und ein bisschen zu unheimlich, was Kurtz da veranstaltet.
A, das, und B, da ist aber auch persönliches Machtinteresse dabei.
Selbstverständlich.
Denn der ihn dort begleitet, unsere Apollon-Figur, macht sich ja durchaus berechtigte Hoffnungen, selbst Direktor dort zu werden. Und er hat Sorge, dass dieser Posten Kurtz überkommt oder an Kurtz fällt, wenn der weiter so erfolgreich ist. Und eigentlich ist er nicht unglücklich darüber, dass Kurtz so krank ist. Das heißt, ihn stört die Grausamkeit nur als Vorwand, aber eigentlich möchte er seinen eigenen Posten haben.
Und er möchte erfahren, wie es Kurtz schafft, dort so viel Output zu generieren.
Das kommt noch dazu, ja. Und im Übrigen, an Kurtz zeigt sich, auch das finde ich ganz krass, der schreibt erst diesen Text, der ja wirklich gut ist, und endet dann in dieser Grausamkeit. Und es zeigt sich quasi an ihm, wie dünn der Firnis oder der Firnis der Zivilisation ist zwischen ich gehe idealistisch dorthin und komme als Monster zurück. Übrigens da auch die Anekdote, die er erfährt über seinen Vorgänger als Captain auf diesem Schiff, diesen Schweden, der quasi wahnsinnig wird und sich dann der dann umgebracht wird, weil er den große Anführungszeichen, wegen zweier Hühner, warum er den Häuptling dort dann fertig macht und dessen Sohn ersticht ihn. Also wie schnell es vom ich habe gute Ideale zu ich werde völlig wahnsinnig und drehe absolut ab, weil ich das nicht unter Kontrolle habe. Und Kurtz ist quasi, und das ist jetzt die fünfte Reise in die Finsternis, der Glaube an die Menschheit zerschellt an dieser Geschichte. Denn diese Vorstellung, dass Menschen zu so etwas fähig sind, was dort geschieht, lässt einen daran zweifeln, dass Menschen per se gute Menschen sind. Also ist das einleuchtend? Ansonsten würde ich das noch konkretisieren.
Nee, also. Aber du kannst gerne natürlich für Zuhörerinnen und Hörer nochmal konkretisieren.
Im Sinne von. Es gibt ja das klassische Theodizee-Problem. Also warum lässt Gott etwas zu? Das kennt man klassisch. Dazu wäre Heinrich von Kleist das Erdbeben in Chile. Warum lässt Gott so ein Erdbeben zu, wenn die Menschen doch Christen sind? Und den Begriff, den ich dahingehend gehört habe, den ich quasi noch schöner fand, ich muss ihn kurz ablesen, weil der ist das Anthropodizee. Wie können Menschen solche Grausamkeiten zulassen? Also wie ist es möglich? Dort sind ja, es wäre das eine, wenn das eine Einzelperson wäre, die so grausam ist. Und Kurtz ist ja eigentlich bloß die Kirsche auf dem Eisbecher der Grausamkeit. Aber alle anderen, die dort sind, sehen das, teilen das, machen mit. Und wenn man sich überlegt, jetzt könnte man sagen, ja, die Belgier. Aber schon auf der Reise hin nach Kongo oder in den Kongo, beobachtet Marlowe, wie ein französisches Schiff einfach blind links in den Wald feuert, ohne etwas zu sehen, mit der Begründung, ja, dort sind irgendwelche Dörfer von Feinden, obwohl sie Einheimische meinen. Und diese Grausamkeit ist offensichtlich von allen Europäern, die dort sind. Und das lässt einen schon den Glauben an die Menschheit und das Gute in den Menschen verlieren.
Zumal das nochmal auf die Spitze getrieben wird am Ende, wo sie Kurtz Station im Dschungel verlassen. Und sie sind sich nicht sicher, ob sie wegkommen. Sie sind ja umgeben von einer großen Anzahl von Indigenen. Und sie sind wieder auf dem Boot, das Boot legt ab und dann schreibt Marlowe, und dann hatten sie ihren Spaß. Was bedeutet, dass die Imperialisten, die Europäer, einfach, die mit auf dem Boot waren, einfach die Indigenen, die am Flussufer standen, abgeknallt haben. Es gab keinen Grund. Es gab rein militärisch, rein was die Bedrohungssituation angeht, keinen Grund, auf diese Menschen zu schießen. Aber sie tun es einfach aus Erleichterung, dass sie die Situation überstanden haben. Aus Grausamkeit, aus Brutalität oder einfach, weil sie es können.
Und weil sie entmenschlicht sind.
Und weil sie
verhalten sich nicht mehr wie normale Menschen.
Richtig.
Im Übrigen, diese Formulierung ist auch super. Denn dort steht ja nicht, sie bringen einfach wahllos Menschen um, sondern sie ließen ihrer Freude freien Lauf quasi. im Übrigen freien Gewehrlauf in dem Fall. Und diese Ironie, dieser Sarkasmus durchzieht das ganze Buch. Ich habe mir da noch zwei Sachen rausgeschrieben. Er nennt einmal diese Kolonialmenschen Angestellte der edlen Sache. Und kurz davor schildert er, wie die mit den Einheimischen umgehen. Und auf einer anderen Stelle spricht er von den lustigen Pionieren des Fortschritts. Und meint damit immer diese bestialischen Menschen. Diese bestialischen weißen europäischen Menschen. Das heißt, er braucht diese, also Ironie wendet man an, wenn man die echte Wahrheit eigentlich kaum ertragen oder aussprechen möchte. Und die macht es noch schlimmer, finde ich. Die tut noch mehr weh.
Absolut.
Und das durchzieht das gesamte Buch, diese Formulierungen, in denen das deutlich wird.
Zumal, und das ist eigentlich, das passt wieder auch zu meiner These mit dem anderen und dem eigenen. Auch hier ist es so, dass das, was den Indigenen zum Teil vorgeworfen wird, also dass sie unmenschlich sind oder dass sie brutal sind, etc., dass das ja nur eine Form des eigenen ist, also das, was die Europäer selber sind. Sie sind ja selber komplett, also sie entmenschlichen den Gegenüber oder die Gegenüber, sind aber selber die Entmenschlichen. Also die, ich weiß nicht, ob du das vorhin bei der Reise, ob ich das überhört hatte, aber eine Reise in die Finsternis ist ja auch die Reise zur eigenen Identität in dem Fall.
Das hatte ich quasi, ja, genau. Die Unsicherheit der eigenen Position.
Genau, das ist sozusagen das verkehrte Selbstbild in dem Endeffekt. Man weist dem anderen, dem Gegenüber, das zu, was man selber ist und sich selber nicht eingestehen möchte gewissermaßen. Und macht es sich damit auch wieder zu eigen. So, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch große Punkte, die ihr noch ansprechen
möchtet? Nee, Alex, hast du noch? Ja, eine Kleinigkeit, aber ansonsten bin ich durch. Die Naturbeschreibung, auf die würde ich gerne noch eingehen.
Das hätte ich auch zum Abschluss noch gehabt, ja.
Denn die sind wirklich eindringlich, zum einen. Und B, doch für das, was beschrieben wird, doch farbenfroh. Farbenfroh, also die Natur, als man denken mag. Oder siehst du das anders, Philipp?
Ja, farbenfroh ist schwierig, weil das, wenn ich das Gefühl dieses Buches in einer Farbe ausdrücken wollte, wäre ich irgendwo bei braun bis schwarz.
Mit einem weißen Nebelschleier drüber.
Mit einem weißen Nebelschleier. Was dem Ganzen auch übergreifend dieses schwer greifbare, dieses vage gibt, was ja auch dem Text immanent ist. Also ich finde, die Naturbeschreibungen sind eine weitere Ebene, diese Verortung zu erschweren. Und zwar sowohl im Geografischen als auch auf der Metaebene, das in den Inhalt betreffend. Aber du wolltest wahrscheinlich auch was anderes hinaus.
Ja, zwei Sachen. Zum einen wird ganz viel mit eben diesem Nebel, man sieht die Sachen durch einen Schleier, man guckt durch ein Fernrohr, Fernglas, wie auch immer. Das heißt, wir sehen den subjektiven Blick unseres Erzählers, beziehungsweise des Erzählten des Erzählers. Wenn ihr versteht, was ich meine, wenn wir uns die Rahmenhandlung bedenken. Das heißt, die Wahrnehmung dieser ganzen Sachen ist höchst subjektiv. Und das ist womöglich notwendig, um eben die Distanz zu wehren, von der ich ganz am Anfang gesprochen hatte. Und das andere ist, und da habe ich dann länger drüber nachgedacht, bei allen rassistischen Begriffen, die dieser Text hat, die natürlicheren Menschen und damit die besseren Menschen in diesem Text sind die Indigenen. Wenn ihr mich nachvollziehen könnt,
Nicht so wirklich.
An der Stelle nicht, da sie eigentlich kaum eine Rolle spielen in dem Text. Also sie werden zwar erwähnt, aber sie haben einzig und allein einen Zweck in diesem Text, nämlich die Grausamkeit der Europäer beschreibbar
zu dafür machen. Dafür Komparsen zu sein. Ich habe noch eine bessere Formulierung.
Ja, wollte ich es jetzt nicht brechen, aber vom Prinzip her ist es genau das.
Nee, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Komparse und Statist sind Menschen. Und meine Formulierung wäre, sie sind hier Requisite. weil sie keine subjektive Handlung haben. Sie haben keine Sprache, dort spricht keiner.
Sie agieren auch nicht wirklich.
Sie agieren nicht, das sind keine Subjekte jedenfalls in diesem Buch. Also das richtig, muss man das dem Buch schon vorwerfen.
Das wird ihm vorgeworfen, dass er sozusagen die indigene Bevölkerung Afrikas entmenschlicht oder objektiviert. In dem, ja.
Jetzt könnte sich aber andersrum wieder die Frage stellen, was ist Henne, was ist Ei? Also nach dem Umgang, der mit ihnen dort getrieben wird, ich glaube am Ende in dieser, gerade im Kern, an der letzten Station, an der sie angelangen, ist kein Mensch mehr dabei. Vom Wesen her, meine ich. Ich meine, wir sind quasi auf der Talsohle angelangt, der Entmenschlichung. Und spannend, ja. Und damit endet nämlich dann auch das Buch, Marlow reist zurück, ist der doppelte Nachlassverwalter von Kurtz, der ihm nämlich quasi A, diesen Bericht und B, seinen Nachlass und seine letzten Worte übergeben hat, nämlich the horror, das Grauen, das Grauen. Und er besucht dessen Verlobte, sie verlobt, ja. Genau, und die fragt ihn quasi, was da rumkommt, und er lügt sie an. Habt ihr euch darauf einen Reim machen können? Also er lügt sie an, indem er ihr nicht die Wahrheit sagt über ihren, den von ihr sehr idealisierten Verlobten.
Eigentlich ist das ja schön, es ist wieder die europäische Unschuld. Warum soll er der Verlobten denn ihren verstorbenen Ex-Partner schlecht reden? Dann lass sie doch im Ungewissen. So lebt sie
es in Europa noch viel schöner. Mein Punkt war, dort an der Stelle, er wollte dieses Trauma, er hadert ja mit sich, sagt er die Wahrheit. Also, und dann, er wollte dieses Trauma nicht nochmal durchleben. Hätte er die Wahrheit gesagt, hätte er dieses komplette Trauma nochmal durchleben müssen, er hätte davon berichten müssen. Und er ist ja an dem Punkt, dass er sagt, er will es einfach beenden. Er überlegt ja auch, geht er zu ihr oder geht er nicht zu ihr. Seine Moral sagt ja, ich muss ihr davon berichten, dass er tot ist, zum Beispiel in dem Fall. Aber eigentlich will er mit diesem Thema abschließen. Und das will ja auch Conrad, indem er dieses Buch schreibt, mit seinen Erlebnissen tun. Das heißt, es geht einfach nur noch darum, diese Gräuel, diesen Teil seiner Seele oder seiner Erlebniswelt hinter sich zu bringen, abzuschließen, wegzuschließen und es nicht nochmal nach oben kommen zu lassen. Und deswegen, so habe ich es gelesen, berichtet er ihr auch nicht davon. Muss mal gucken, ob ich da einen Zettel drin habe. Macht ruhig schon weiter.
Ich finde, es ist ein Mix aus beiden. Ich überlege. Muss ich ehrlich sagen. Auf der ersten Ebene bin ich bei dir, Philipp. Auf der persönlichen. Er wird ja quasi noch heimgesucht von dieser Vision von Kurtz. Aber auf der zweiten Ebene, auf der Metaebene, gibt er die Grausamkeiten an das in Idealvisionen gefangene Europa. Und idealistische Vision, ne? Du hast es ja vorhin selber gesagt, will er nicht zerbrechen. Und deswegen lügt er sie an. Also ich sehe da einen Mix aus beidem.
Er sagt ja auf Seite 130, also sie fragt ihn ja, sie waren bis bei ihm bis zum Ende, sagte ich zittrig. Ich hörte seine letzten Worte, entsetzt verstummte ich. Wiederholen Sie sie, flüsterte sie mit gebrochenem Herzen. Ich will etwas, mit dem ich leben kann. Ich war kurz davor herauszuschreien. Hören Sie sie denn nicht? Und um uns wiederholte die Dämmerung seine Worte mit stetem Flüstern, mit einem Flüstern, das bedrohlich anschwoll wie das erste Flüstern eines aufkommenden Windes. Das Grauen, das Grauen. Sein letztes Wort, um damit zu leben, drängte sie. Und dann antwortet er eben, ich riss mich zusammen, sprach langsam. Das letzte Wort, das er aussprach, war ihr Name. Ich hörte den leisen Seufzer und dann setzte mein Herz aus. Zum Stillstand gebracht von ihrem jubelnden, furchtbaren Schrei, einem Schrei unfassbaren Triumphs und unsäglichen Leids. Ich wusste es sicher. Sie wusste es sicher. Ich hörte, dass sie weinte. Sie hatte das Gesicht in den Händen vergraben. Mir war, als müsste das Haus über meinem Kopf zusammenstürzen, bevor ich entkommen könnte, als würde der Himmel auf mein Haupt fallen.
Ich bleibe dabei, ich sehe da beides. Ich finde, es lassen sich beide Dinge da reinlesen.
Das ja. Also das ist genau der Punkt. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon mal angesprochen. Diese Vieldeutigkeit dieses Buches. An vielen Ecken und Enden lässt es sich nicht ganz klar auf eine Kernaussage festnageln. Es bleibt häufig vage, es lässt sich nichts greifen. Das ist auch deswegen auch diese Metapher mit dem Nebel permanent. Diese Orientierungslosigkeit, die man hat, während man dieses Buch liest. Und da kommen wir auch nochmal zum Film, was du vorhin also außerhalb der Aufnahme gesagt hast, Alex. Wenn man sich nicht die Redux- oder die Directors-Cut-Version des Films anschaut, die ja beide deutlich länger gehen als die Original, der Original-Cut sozusagen oder der Kino-Cut, dann bleiben viele Fragen offen. Und das ist bei diesem Buch genau das Gleiche. Es bleiben an vielen Stellen Fragen offen. Das macht dieses Buch A, so adaptierbar, so aktuell, aber auch immer wieder schwer zu greifen. Das gibt einem auch so ganz häufig diese Zähigkeit, während man diesen Text liest, weil es teilweise konfus ist oder konfus scheint und man so durch diesen Text stolpert und ich weiß, was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Wo will dieses Buch überhaupt mit mir hin? Und das wiederum macht es zu einem ganz großen Titel der Weltliteratur.
Und bringt uns zum Abschluss und unseren Abschlussbewertungen, um die Sache jetzt hier rund zu machen.
Nein. Wir haben noch eine wichtige Frage zu klären. Ja. Und zwar Film und Buch, genau. Zur Erklärung für alle, Max kannte den Film bis vorige Woche Montag noch nicht, bilde ich mir an. Philipp hatten das letzte Mal vor Anno dazu
Ewigkeiten. Mal gesehen. Also ich war, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich viel zu jung. Ich war 14, 15, als ich den gesehen habe. Okay. Und damals habe ich solche Filme nicht unter dem künstlerischen Aspekt gesehen, sondern es war so meine Actionfilmzeit. Da habe ich auch Soldat James Ryan und also diese ganzen Kriegsfilme.
Wie oft hast du den Film gesehen? Weißt du das?
Ein oder zweimal. Okay. Einmal, glaube ich. Für mich aktiv. Und da weiß ich auch nicht, welcher Cut.
Okay. Für mich war es das, keine Ahnung, vielleicht das 12. Mal, dass ich den Film gesehen habe, in allen Variationen mittlerweile. Okay, ja, und da war Philipps Frage gewesen, was hat das mit uns gemacht, dass wir den Film vorher kannten? Und an Max die Frage gewesen, du hast das Buch ja schon vor dem Film gelesen. Ist das richtig?
Ich hatte das Buch vor dem Film gelesen.
Umgekehrt.
So. Vor dem ersten Mal von dem ersten Mal bewusst schauen des Films, habe ich das Buch gelesen. Das ist richtig. Deswegen genau die Frage, wie liest sich das Buch, wenn man den Film bereits kennt? Ich würde dann darauf eingehen, wie guckt sich der Film, wenn man das Buch bereits kennt? Okay. Und dann können wir kurz darüber diskutieren, wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die beides noch nicht gelesen bzw. gesehen haben, was ist denn im Zweifelsfall die beste Reihenfolge? So 2-3 Minuten. Also bitte, Max, fang mal an.
Ich bin tatsächlich unschlüssig. Ich weiß nicht warum, weil ich mag Marlon Brando und der Reiz der Geschichte war zu groß oder nein, das seine Figur kam mir nicht so negativ rüber, wie sie gemeint ist. Und das macht's für mich echt schwer. Ja, der ist ein bisschen düster und dort stecken überall Dinge auf Pfählen. Aber ich stelle mir, und das tut übrigens, das ist ein Problem, was ich mit dem Buch habe, warum folgen dem alle? Warum bringen die den nicht einfach um? Das erschließt sich mir nicht.
Beschrieben. Ja.
Ja, das ist mir zu wenig.
Das ist wieder die Schwäche das ist die Schwäche eines kurzen Textes. Da ist nicht die Möglichkeit, das auszuformulieren. Hier passiert wieder das, was häufig gemacht wird, wenn man nicht die Zeit hat, einen Charakter wirklich tief einzuführen. Man pappt ihm Attribute dran. Und das passiert ja hier bei ihm.
Es ist sogar nachvollziehbar. Im Sinne von, dadurch bleibt er ja so schön geheimnisvoll, wie er sein soll. Wir sollen das nicht wissen. Das Problem ist aber, das macht für mich wenig Sinn. Warum bringen die den nicht einfach um? Also und jetzt kommt nämlich mein Punkt. Wenn die den nicht umbringen, finden die das, was dort geschieht, wahrscheinlich gar nicht so schlecht und sind dem hörig und ergeben. Das, ja, dass das nicht so ist, das weiß ich selber. Aber das Gefühl hat sich bei mir eingestellt. Und dieses Gefühl, wenn du das mit in das Buch trägst, kommt der Grauen nicht rüber. Und es das hat mir so beides durchaus kaputt gemacht. Jetzt beim ersten Mal lesen. Über der Film ist erhaben über ganz vieles. Und gerade Marlon Brando ist für mich einfach großartig. Genauso Martin Sheen. Das ist grandios. Auch das Filmische. Ich kann das wirklich völlig nachvollziehen, dass der überhaupt entstanden ist. Der Film mit allem Quatsch, der da ringsrum passiert ist. Das ist ein Wunder gewesen. Nichtsdestotrotz, wahrscheinlich hätte ich zuerst das Buch lesen sollen. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein. Normal sagt man immer, ja, guck zuerst den Film, danach kannst du dich vom Buch begeistern lassen. Ja, aber ich hatte jetzt Bilder im Kopf. Und ich möchte keine Bilder im Kopf haben. Also Kurtz sah für mich immer aus wie Marlon Brando. Nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass Marlon aussah wie Martin Sheen, aber Kurtz sah für mich immer aus wie Marlon Brando und das ist natürlich ein Problemchen. There you go.
Nur eins kurz dazu. Es gibt ja historische Figuren, bei denen es genauso gekommen ist, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen es geschafft haben, in einer indigenen Gruppe aufzusteigen. Also A, zu überleben, angenommen zu werden in irgendeiner Form, aber auch aufzusteigen. Mir fällt jetzt nur ein Beispiel aus Südamerika so spontan ein. Hans Staden ist von den Tupinamba gefangen genommen worden. Das war ein kannibalistisch lebender, oder das ist eine kannibalistisch lebende indigene Gruppe. Und interessanterweise, also er ist in Gefangenschaft geraten mit noch ein, zwei anderen. Die anderen wurden gegessen. Er nicht. Er hat überlebt. Warum? Weshalb? Genau, so ganz klar ist es nicht. Also sein Bericht ist zwar überliefert, aber dem kann man natürlich immer nur so bedingt glauben, wenn derjenige selber berichtet. Aber auch da spielt natürlich eine gewisse Ehrfurcht oder Angst vor dieser Art des Fremden eine Rolle. Und das kann natürlich auch bei Kurtz jetzt so sein. Sie beten ihn ja regelrecht an, dieses Messias-Prinzip natürlich wieder. Da kommt ja manchmal auch einiges zusammen. Da war es Cortez, der als wiedergekehrter Gott.
Ja, vor allem, weil sie auf den Pferden angeritten kam, die ja, genau, bis also, dato unbekannt waren.
Da spielen ja teilweise auch eigene Erzählungen eine Rolle. So ganz ist das natürlich immer nicht zu ergründen, aber deswegen habe ich das jetzt nicht weiter groß hinterfragt. Da hat mir das gereicht, was hier sozusagen vorkam. Mhm. Ich wäre aber, um das ganz kurz noch zu beantworten, ganz genauso bei dir. Ich bin sehr froh, dass ich erst das Buch gelesen habe und dann den Film wieder gesehen habe. Denn sonst werden sehr viele Bilder besetzt und so hatte ich sehr, sehr gute oder sehr angenehme Wiedererkennungsmomente. Also wo ich jetzt ein Bild, also auch für Szenen, die ich im Zweifelsfall am Anfang nicht richtig greifen konnte im Buch, die habe ich im Film wiedererkannt und konnte sie dann besser verorten und für mich einordnen. Danach konnte ich die Szene noch mal lesen und habe sie auch besser verstanden. Also auch erst Buch, dann Film. Alex, bei dir?
Puh, also ich habe den Film ja nun schon, keine Ahnung, etliche Male gesehen. Ist vielleicht eins ganz wichtig, vielleicht muss ich doch mal ein bisschen ausholen. Apocalypse Now funktioniert als reiner Kriegsfilm unfassbar schlecht. Mhm. Ich glaube, der Aspekt Krieg dient in diesem Film tatsächlich nur dazu, anders ausgedrückt, der Film ist kein reiner Kriegsfilm, es ist eher ein Psychogramm, wie sich ein Mensch eben in dieser extremen Situation hier in dem Fall des Krieges verändert. Und das wiederum macht er unfassbar gut. Deswegen ist Apocalypse Now ein wahnsinnig guter Antikriegsfilm. Und bei dem Buch, ich würde fast genauso gehen, es ist kein Kolonialbuch, sondern auch hier haben wir es vielleicht viel eher mit einem Psychogramm zu tun, der Frage nachgeht, wie wird man eigentlich so, dass man am Ende, und man muss es ja sagen, es sind ja noch weitaus schlimmere Verbrechen begangen worden, als das, was im Buch beschrieben ist. Und das Buch geht ja streng genommen nur der Frage nach, wie kann sich ein Mensch in eine solche Bestie eigentlich entwickeln. Und man hätte dieses Buch rein von der Handlung her, hätte vielleicht auch 200 Jahre vorher meinetwegen im Sklavenhandel spielen können. Ne? Oder es hätte wahrscheinlich zu vielen, vielen anderen Kriegen, nicht nur im Vietnamkrieg funktioniert diese Grundhandlung, sondern vielleicht auch in vielen anderen Kriegen. Das ist vielleicht ganz wichtig zu verstehen und daher, für mich hat es jetzt keinen Unterschied gemacht, ob ich den Film zunächst kannte, oder, sondern das Buch, sondern ich war vielleicht schon eher mit dieser, mit der Idee rangegangen, es ist kein Kolonialbuch. Also das ist so eine Sache, das ist nur Staffage, das ist nur Ausstattung, das ist nur um den eigentlichen Kern des Buchs, eben die Veränderung eines Menschen von einem in Anführungszeichen normalen Menschen in eine Bestie zu versinnbildlichen. Dafür eignet sich der Kolonialismus wahnsinnig gut. Das will ich gar nicht abstreiten. Ja, aber ich finde, es kann ein Antikolonialismusbuch sein. Ohne Frage. Ne? Das hätte ich wohl vielleicht noch dazu sagen sollen. So wie Apocalypse Now ist kein Kriegsfilm, sondern ein Antikriegsfilm, und nur unter diesem Aspekt darf man den Film auch sehen. Weil es ist historisch, hat das nichts mit dem Vietnamkrieg zu tun. Und das Buch selber, wie gesagt, wir wissen, auch nicht nur Belgien, auch wir Deutschen, die Engländer haben sich, weiß Gott, der schlimmsten Verbrechen schuldig gemacht auf diesem Kontinent. Also auch da, das ist kein Kolonialismusbuch. Es ist ein Antikolonialismusbuch. Aber das funktioniert nur, wenn wir uns eben die Veränderung des menschlichen Geistes oder der menschlichen Charakters vor Augen halten. Und ich glaube, unter diesem Aspekt sollte man dieses Buch auslesen, und dann funktioniert es wahnsinnig gut. Ob jetzt Film oder Buch zuerst, ich glaube, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, was ich jetzt so erzählt habe, macht das gar keinen Unterschied. Ich gebe Max vollkommen recht, kurz war für mich Marlon Brando. Ah, das war okay, weil Marlon Brando als Kurz einfach mal wahnsinnig gut funktioniert. Ist halt so, ne? Ich muss zugeben, bei dem Russen hat sich so ein bisschen den Fotografen im Hinterkopf, das hat nicht ganz so gut funktioniert, aber mein Gott, ist auch nicht schlimm. Deswegen fand ich das jetzt nicht so wild. Und diese einzelnen Etappen, die wir im Buch haben, bei dem Prokuristen stoppen und da anhalten und da anhalten, das sehen wir im Film ja auch, das Dorf, dann, weiß ich nicht, dieser Stützpunkt, dann die Brücke. Es ist ja, ich würde fast sagen, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es könnte fast eine 1:1 Adaption sein in den einzelnen Akten, wenn man so möchte. Es ist halt nur an die neue Zeit angepasst. Ich glaube, es funktioniert beiderseits gut. Zuerst Buch, dann Film funktioniert eigentlich fast genauso gut oder vielleicht ein Stückchen besser als zuerst Film, dann Buch. Aber große Unterschiede sehe ich darin nicht.
Okay. Wenn du jetzt eigentlich noch eine Punktzahl nennst, dann bist du eigentlich schon bei deinem Fazit. Aber ach so. Da kommt vielleicht noch. Nee, du kannst gerne dann fließend ins Fazit übergehen.
Okay.
Wenn du möchtest.
Ich würde gerne noch ein Stichwort von dir aufnehmen. Du hast das nämlich sehr schön gesagt. Es ist sehr zäh geschrieben. Beziehungsweise ist sehr zäh zu lesen. Was habt denn ihr für Übersetzung, wenn ich mal fragen darf?
Immer, ich habe die DTV-Ausgabe von Sophie Zeitz übersetzt.
Habt ihr ein Jahr dastehen rein zufällig? Immer wenn ihr nämlich Zitate vorgelesen habt, ich musste ein bisschen suchen, weil meine Ausgabe aus dem Anaconda Verlag, die hat nämlich bloß 128 Seiten, da verschiebt sich das nämlich immer so ein bisschen, wenn ihr sagt, oh, hier Seite 130, dann ist es bei mir Seite 127.
Und vollständige Ausgabe 2005, 11. Auflage 2021 habe ich hier.
Dann vermute ich mal, also auch so wie ihr vorgelesen habt, glaube ich, dass ihr ein relativ modernes Deutsch habt, würdet ihr das so sehen?
Die Anaconda, was sagt, glaube ich, die Reklam-Ausgabe.
Ich habe die Reklam-Ausgabe von Daniel Göske. Und ich glaube, die erste Auflage davon war 1991.
Also auch ein relativ modernes Deutsch. Das sage ich nämlich deshalb, die Anaconda-Auflage oder die Anaconda-Ausgabe, die bedient sich ja eben alter Übersetzungen, die kein Copyright mehr besitzen. Meine Übersetzung ist von Ernst W. Freisler und erschien zuerst 1933. Und wenn ihr so schön geschwungene Sätze vorgelesen habt und ich dann den Satz irgendwo, ihr wart schon fast am Ende, dann gefunden habe, der benutzt hier, der benutzt ja ganz andere Worte. Und die Anaconda-Ausgabe ist da vielleicht noch ein Stückchen zäher zu lesen, weil der in Anführungszeichen altes Deutsch benutzt. Ist natürlich Quatsch, ne? Also so groß sind die Unterschiede jetzt nicht. Aber man merkt, dass es hier die 30er Jahre sind, die in diesem Buch stehen. Jetzt nicht im Negativen gemeint. Oh Gott, was gebe ich denn da für Punkte? Wir haben ja noch eine weitere Folge vor. Da muss ich mal gucken, was habe ich denn an Punkten gegeben. Ich hatte dem Ganzen 6 Punkte gegeben, natürlich ohne hier jetzt eine Begründung hinzuschreiben. Meine Begründung reiche ich mal nach. Jetzt muss ich selber noch mal kurz überlegen.
Okay, dann Philipp, willst du?
Nee, mach du mal. Ich mache gerne den Abschluss und ich habe noch ein abschließendes Zitat, was
okay. nochmal. Aber da müssen wir dann Alex nochmal vorziehen, damit er seine Begründung noch nachreichen kann.
Jawohl.
Also, ich fand es total beeindruckend, wie Alex, also du musst das auf jeden Fall begründen, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie du gerade auf die Punktzahl kommst. Egal wie zäh das geschrieben ist, rein thematisch und rein deiner Begeisterung halber hätte ich Minimum 2 Punkte mehr erwartet.
Oh, okay.
Deswegen, also bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mal wieder... Okay, nee, ich muss es anders aufziehen. Als wir das erste Mal aufnehmen wollten und Alex leider erkrankt war, sind Philipp und ich dann zu der Überzeugung gelangt, nee, wir wollen das nur zu dritt machen und haben es quasi nochmal eine Woche verschoben, haben aber beide gesagt, also wir haben es zwar jetzt gelesen, aber ja, richtig hundertprozentig vorbereitet fühle ich mich noch nicht. Jetzt hatte ich quasi noch eine Woche Zeit. Ich gebe allerdings zu, es war eine harte Schulwoche dementsprechend. Ich habe jetzt die letzten 2-3 Tage nochmal wirklich Zeit investiert und habe in verschiedenen Lexika reingelesen. Ich habe in Dennis Schecks Kanon reingelesen, habe dort nochmal die Seiten dazu gelesen. Ich war bei dem Kindlers Lexikon für Literatur und so weiter. Ich habe verschiedenste Beiträge gelesen. Und das hat mir mal wieder gezeigt, warum ich das richtige Fach studiert habe, denn das macht mir wahnsinnig viel Spaß und umso tiefer man in dieses Herz der Finsternis eintaucht, anders als ein Buch, wird es immer heller. Das heißt, es macht immer mehr Freude und beim zweiten Mal konnte ich die Sprache richtig lieben lernen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ein Problem ist natürlich, jetzt ist mein Buch so bunt, weil beim ersten Mal habe ich einen grünen Markierstift genommen, jetzt habe ich einen blauen genommen und fast jede Seite ist mit irgendwelchen Anmerkungen verziert, weil mir dort interessante Gedanken kamen. Ich fand es ein herausragendes Buch, gehört völlig berechtigt zur Weltliteratur. Einzig und allein, warum kann ich diesen einen Extrapunkt nicht geben? Also wenn ich das Buch noch dreimal lese, dann bin ich mir nicht sicher, wie mein psychischer Zustand sein wird. Das ist kein Buch für die einsame Insel, das ist ein Buch für, ich setze mich damit wirklich auseinander, aber danach muss gut sein. Dementsprechend 9 von 10 Punkten, ich bin begeistert, es hat mir unfassbare Freude bereitet und ja, ich bin wirklich zutiefst geflasht.
Da kann ich gar nicht mehr so viel ergänzen, denn bei mir stehen auch 9 von 10 Punkten hier auf dem Papiere und aus ganz ähnlichen Gründen. Also es ist, wie du gerade schon richtig gesagt hast, es ist kein Buch zum, ich lese das jetzt mal, es steht auf jeder Empfehlungsliste für die 100 Bücher, die man gelesen haben soll, lese ich mal, habe ich ein bisschen Lust drauf, sondern es ist ein Buch zum Arbeiten. Also muss man sich wirklich durcharbeiten, weil auch wenn man daran sehr offen rangeht, spätestens nach den ersten 20 Seiten gibt es da einen Dämpfer. Und dann bemerkt man, man muss seine Einstellung zum Buch jetzt ein bisschen anpassen, damit man das jetzt aufmerksam weiterlesen kann. Es ist dicht geschrieben. Es gibt viel zu merken und zu bemerken in diesem Buch, weil man sich ansonsten verliert. Ich habe ja vorhin schon diese Orientierungslosigkeit angesprochen, die einem so ein bisschen überkommt, wenn man das liest. Aber wenn man sich mit dem Thema Kolonialismus, Imperialismus und Afrika auseinandersetzt oder auseinandersetzen möchte, dann sollte man dieses Buch dazu gelesen haben. Und auch wenn man sich damit jetzt nicht vordergründig auseinandersetzen möchte, einfach um zu verstehen, was bedeutet Imperialismus? Für was steht Imperialismus? Und für was steht Kolonialismus? Dafür ist dieses Buch, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Denn dieses Buch vermittelt vor allen Dingen dieses Gefühl dahinter. Und nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, so nach dem Motto hier, ich war als Autor des Buches oder als Figur im Buch, die sagt hier, ich weiß alles über den Kolonialismus, so war das, deswegen müssen wir aufpassen, dass es das nicht wieder gibt und das ist schlimm und schrecklich, sondern auch mit einer gewissen Frage dahinter, wie können Menschen so werden? Wie kam es überhaupt dahin? Max hatte das vorhin angesprochen. Diese Ratlosigkeit ist Bestandteil dieses Buches und genauso ratlos lässt einen dieses Buch dann auch zurück. Natürlich gibt es etliche wissenschaftliche Abhandlungen, wie kam es dazu, was sind die Gründe und so weiter. Aber warum haben Menschen das dann auch einfach so durchgezogen? So grausam, so brutal. Also da wirklich eine Reise in die Finsternis des menschlichen, der menschlichen Seele gewissermaßen. Ich weiß noch nicht, ist Alex, bist du bereit?
Ja, können wir gerne machen.
Okay.
Okay, ihr habt jetzt so ein paar, ihr habt so ein paar schöne Stichpunkte gegeben. Ja, das Buch steht im Kanon. Der, was hast du gesagt, Philipp? 100 Bücher, die gelesen werden müssen.
Bestimmt, bei Scheckstein drin, ne? Das sind ja auch 100 Stück.
Alles,
ne?
alles gut. Also ich will dem ja gar nicht widersprechen. Es hört sich so, wenn man das mal alles zusammenfasst, so ein bisschen an. Auch weil es im Kanon steht, verdient es viele Punkte. Ich wollte bloß sagen, also die Bibel steht da sicherlich auch drauf. Der würde ich auch keine neuen Punkte geben. Ich hatte mir aufgeschrieben, das mit der Bibel war jetzt wichtig, dass ich das sage, weil für mich ist wichtig, dass ein Buch im Bett lesbar ist, und das ist dieses Buch leider nicht. Das kann an der Übersetzung liegen. Das mag ich, deswegen hatte ich vorhin nochmal, musste ich einfach mal fragen, aus welcher Zeit eure Übersetzung stimmt. Ist jetzt aber auch nicht wirklich schlimm. Ja, aber es ist halt im Bett abends zu lesen, ist ein bisschen schwer. Liegt auch neben der Übersetzung an der Thematik. Ich sag's immer wieder, Michel Houellebecq ist kein Bettbuch. Ist halt so. Das ist Joseph Conrads Herz der Finsternis auch rein thematisch ebenfalls nicht. Nichtsdestotrotz, ich hatte vorhin auch bei der Beschreibung des Films und Buch gesagt, man sollte das Ganze vielleicht eher als Psychogramm verstehen. Das macht der Film besser, weil der vielleicht auch so ein wenig die Kraft der Visualisierung hat. Das hat das Buch leider nicht. Und 130 Seiten, also in meinem Fall 128 Seiten, um ganz 129 Seiten, ist für so eine Entwicklung eines Menschen vielleicht doch ein bisschen zu kurz. Zumindest was die Komplexität des Themas angeht. Das können andere Autoren, jetzt werde ich ein bisschen unfair, mit dickeren Büchern zu anderen Zeiten besser. Also wenn die amerikanischen Autoren über den Rassismus auch, also der Schwarzen, der Latino-Bevölkerung gegenüber, der indigenen Bevölkerung gegenüber, liegt aber sicherlich auch daran, dass die ihre Bücher 60, 70 Jahre später geschrieben haben, einen ganz anderen Schreibstil haben, einen ganz anderen und dann vielleicht auch ganz andere Leseerwartungen dran vorliegen. Und ein Punkt, der mich ein bisschen stört, war, wir hatten vorhin so eine wunderbare Diskussion, war das jetzt so eher, begann dieses ne, Aufklärung und technischer Fortschritt und etc. etc. Dieser europäische Geist, der kommt in diesem Buch überhaupt nicht vor. Und ich denke, den sollten wir aber, oder der hätte, oder würde das Buch sicherlich zugänglicher machen, wenn er mit drinne gestanden hätte, weil als reine individuelle Entwicklung oder um das Aufzeigen einer reinen individuellen Entwicklung funktioniert das Buch eben aufgrund der Kürze nicht wirklich. Ich will das deswegen aber überhaupt nicht schlecht reden. Ja, aber es ist nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Und es ist eben keine Backlektüre. Deswegen, vielleicht bin ich mit 6 Punkten ein bisschen hart. Gehen wir dem Ganzen 7 Punkte. Also, wie gesagt, ich will es gar nicht schlecht reden und ich bin nach wie vor der Meinung, es ist ein Must-Read-Buch. Genauso wie der Film ein Must-View-Film ist oder ein Must-View-Movie ist. Das vielleicht sogar im Doppelpack, das macht's. Man geht nicht mit Verlust raus, glaube ich, so habt ihr das ganz am Anfang einer von euch beiden mal ausgedrückt.
Ich musste kurz ein bisschen schmunzeln. Ich habe kurz eine Parallele, weil du gesagt hast, naja, es ist kein Bettbuch. Und ja, das lässt ein bisschen in die Abgründe der menschlichen Seele schauen. Ich hatte gerade irgendwie so die TikTok-Parallele. Ne? TikTok lässt dann auch in die Abgründe der menschlichen Seele schauen. Man sollte es auch abends im Bett nicht genießen. Dementsprechend. Aber da tun wir, glaube ich, Joseph Conrad sehr unrecht, wenn wir jetzt, oder wenn ich tue ihm da unrecht, wenn wir jetzt mit TikTok vergleichen. Ich musste nur kurz innerlich schmunzeln.
Das Schlimme ist jetzt, also jetzt nichts, jetzt, das, du hast mich jetzt gerade so ein bisschen drauf gebracht, wenn gleich ganz anderes Thema. Er hat das Buch ja für ein Publikum geschrieben, welches vielleicht so ein bisschen diesen romantisierenden Vorstellungen Afrikas anhing, von den Verbrechen aber absolut gar keine Ahnung hatte. Wir haben das Buch gelesen und wissen gleichzeitig um die Verbrechen. Wisst ihr, wie das Buch damals aufgenommen wurde?
Zur Rezeptionsgeschichte habe ich nichts
recherchiert. Das wäre richtig geil, mal eine Amazon-Rezension von, 1899 zu lesen.
1902. Oder 1899, ja, in drei Teilen, in einer Zeitschrift, genau. Genau. Magazin. 1902 als Roman.
Weil das Buch ist ja, ich weiß nicht, sind wir wie eigentlich auch nach dem Krieg, ne? Was wusste denn die Bevölkerung wirklich? Offiziell wird es vermutlich niemand was gewusst haben, aber das hat ja sicherlich immer wieder so ein bisschen, genau. Naja, das denke ich nämlich auch.
Aber da es natürlich als Roman nochmal erschienen ist, schien es jetzt nicht ganz auf unfruchtbaren Boden gefallen zu sein.
Das stimmt.
Hast du dazu was vermeintlich gelesen?
Thomas Mann war ein Riesenfan davon, das weiß ich noch, aber ich wollte bestenfalls noch ein Zitat dazu finden. Ich weiß, dass er ein Nachwort für das Buch geschrieben hat, aber ich habe es nicht im Kopf, ich kann nichts Genaues sagen. Dementsprechend würde ich davon absehen, mich dazu jetzt auch zu intensiv zu äußern.
Okay. Gut, dann schließen wir hier. Ich danke euch beiden für diese spannende Diskussion. Es war wirklich mal wieder ein toll diskutierbares Buch. Ich freue mich, dass das sozusagen der Abschluss unseres Bücherprogramms dieses Jahr gebildet hat.
Wir müssten eigentlich aufgrund der Thematik nächstes Jahr mit einem fröhlichen Buch beginnen.
Machen wir gewissermaßen. Von daher. Ich möchte aber, wie angekündigt, mit einem Zitat aus dem Buch enden. Ein Zitat, das ein bisschen auf das abspielt, was Max vorhin zu den, ja, sagen wir mal, Naturschilderungen gesagt hat. Und zwar auf Seite 57 in meiner Ausgabe. Den Fluss hinaufzufahren war, als reiste man zurück zu den frühesten Anfängen der Welt. In eine Zeit, da die Pflanzen die Erde überwucherten und die großen Bäume Könige waren. Ein leerer Strom, eine große Stille, ein undurchdringlicher Wald. Die Luft war warm, dicht, schwer, träge. Nichts Freudvolles war im Gleißen der Sonne. Lange Flussstrecken dehnten sich wie ausgestorben, bis sie sich in der Distanz im schattigen Dunkel verloren. Auf silbernen Sandbänken sonnten sich Flusspferde und Alligatoren Seite an Seite. Das breiter werdende Wasser floss durch ein Wirrnis waldiger Inseln. Man konnte sich auf diesem Fluss verirren, wie in einer Wüste, und auf der Suche nach der Fahrrinne stieß man den ganzen Tag auf Untiefen, bis man meinte, man wäre verhext und für immer abgeschnitten von allem, das man je gekannt hatte. Irgendwo weit weg, in einem anderen Dasein vielleicht. Und in dem Sinne wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund, lest was Gutes, was Anständiges, was Schönes und bleibt gesund.
Genau, einen guten Rutsch wünschen wir euch natürlich allen.
Noch. Nee, noch nicht. Unser
Rückblick noch nicht? Noch.
Nee.
Rückwirkend wünschen wir euch einen guten Rutsch.
Nein, auch nicht.
Auch nicht.
Was es kommt noch eine Folge. Wir machen doch noch eine.
Ja, aber vielleicht hören das die unsere Hörerinnen ja noch gar nicht.
Ja,
das ist wurscht. Ja, schneid den ganzen Scheiß raus hier. Und, also, bis dahin.
Bis bald. Tschüssikowski.